SWR 2 Tandem.
Hörer live mit Elinor Krogmann. Kontaktabbruch, das ist unser Thema heute in Hörer live. Genauer um den Abbruch des Kontakts zu den Eltern geht es. Um die lange, lange, vielleicht bis ans Lebensende dauernde Funkstille zwischen Eltern und Kindern, ohne Erklärung, ohne ein Wort. Bringt so ein Abbruch endlich Ruhe? Uns aus Hamburg zugeschaltet ist die Journalistin und Autorin Tina Solimann. Sie hat 2 Bücher zu diesem Thema geschrieben. Guten Abend, Frau Solimann.
Guten Abend.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können mitmachen unter der Nummer 07221 2000 oder per Mail an tandem@swr.de. Wir wollen wissen, ist Kontaktabbruch von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern ein legitimes Mittel und was ist dem vorausgegangen und wie fühlt es sich an? 07221 2000. 07221 2000. Frau Solimann, Kontaktabbruch, für mich ist das ein sehr trauriges Thema, weil da so viel Hilflosigkeit und Resignation drin liegt, also so viel keine Chance mehr geben. Wie ist das für Sie?
Ich finde, es ist auf alle Fälle ein sehr emotionales Thema, ein sehr existenzielles Thema. Und deswegen hat es mich eben auch interessiert, weil es tatsächlich für viele Menschen, die dieses erleben, diesen Kontaktabbruch, Verlassene wie auch Abbrecher, geht es darum, zu existieren, zu überleben, einen Konflikt zu überleben, der fast nicht überlebenswert erscheint.
Und aber diese Hilflosigkeit können Sie auch verstehen, ne? Denn wenn niemand mit mir redet, dann kann ich auch nichts klären.
Wenn etwas nicht plausibel ist, dann können wir damit nicht umgehen. Etwas muss ja für uns Sinn machen. Und das ist es, glaube ich, was die Verlassenen vermissen. Daher, dass sie das nicht erklärt bekommen, können sie ja auch nicht verstehen. Und verstehen gehört einfach zum Sinn des Lebens. Wir müssen Konflikte verstehen, um sie zu bewältigen. Wenn wir aber nicht wissen, worum es geht, bleiben wir eben hoffnungslos und ohne Sinn zurück. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Abbrecher oft sich nicht erklären können, vielleicht wollen, aber nicht können, nicht die richtigen Worte finden und auch das Gefühl haben, dass sie zuvor eventuell schon Signale ausgesendet haben, die aber nicht gehört wurden.
Sie haben auf Ihr erstes Buch zum Thema Kontaktabbruch, das hat den Titel Funkstille, tausende Zuschriften bekommen. Was haben Sie von Ihren Lesern erfahren? Was geht in Kontaktabbrechern vor?
Vieles. Es ist ein Sturm vor der Stille, deswegen auch der Titel. Also ist es nicht so, dass dieser Kontaktabbruch aus heiterem Himmel kommt, sondern diese Funkstille hat sich aufgebaut, wie bei einem Schläfer, der seine Sprengstoffweste vorbereitet und baut und niemanden davon erzählt und irgendwann zündet er die Weste. So ist es auch bei der Funkstille. Es gibt sehr viele Gründe und es gibt eben auch die Zeichen, die ausgesendet wurden. Es waren Verletzungen vor allen Dingen zuvor, die jedenfalls so empfunden wurden. Das muss nicht eine Verletzung gewesen sein, aber sie wurde zumindest, es ist die Wahrnehmung des Abbrechers, dass er verletzt wurde, dass seine Wünsche missachtet wurden, dass er übersehen wurde, dass er nicht aufmerksam beachtet wurde. Kinder sagen sehr oft, ich wurde nicht in meiner Person so wahrgenommen, wie ich eben bin, mit meinen Bedürfnissen und meinen Wünschen, als wollten die Eltern nicht dieses Kind, sondern eines, das ihren Bedürfnissen entspricht.
Die Verlassenen erleben das ja häufig, Sie haben das auch schon angedeutet, als etwas, das wie aus heiterem Himmel passiert. Ja. Warum wird das so wahrgenommen? Warum werden die Zeichen vorher nicht gesehen?
Naja, das hat ja immer auch sehr viel mit einem selbst zu tun. Also da müsste ich eventuell zugeben, dass in dieser Beziehung etwas nicht in Ordnung ist und dass ich meinen Teil daran habe. Es ist nie einer der Schuldige oder das Opfer, sondern beide sind natürlich an dieser Bindung, an diesem Konflikt in der Bindung, an diesen Knoten in den Beziehungen beteiligt. Und dann muss ich natürlich mich selbst in meiner Art und in meiner Wahrnehmung auch in Frage stellen. Das machen die meisten Menschen nicht so gerne, weil sie meistens der Meinung sind, dass sie ja im Recht seien.
Also ist ganz einfach bequemer.
Es ist bequemer, es hat aber auch sehr viel mit Angst zu tun, so wie die Funkstille oft auch aus Angst passiert, einen Konflikt offen auszutragen. Hat das auch mit Angst zu tun, wenn die Menschen die Fehler würde ich es gar nicht nennen, aber diese Konflikte ansprechen. Das hat ja auch oft sehr, sehr viel mit alten Verletzungen zu tun, die dann wieder aufbrechen, Retraumatisierungen und sonstigen Dingen. Dadurch müsste man sein ganzes eigenes Leben betrachten.
Sind denn Kontaktabbrecher einfach feige und rücken nicht rechtzeitig raus mit ihren Gefühlen und Gedanken? Sie könnten sich ja auch hinstellen und sagen,
nein, sie könnten
es reicht.
Eher, sie könnten es eben eher nicht, meiner Aha. Meinung nach. Das ist ja auch das, was mir die Abbrecher alle geschrieben. Es haben hauptsächlich Abbrecher mir geschrieben nach dem ersten Buch. Deswegen habe ich die ja auch im zweiten sehr häufig zitiert, damit man endlich verstehen kann. Die Abbrecher schreiben mir, nein, sie konnten nicht anders. Sie fanden nicht die richtigen Worte. Sie haben sich nicht getraut, das anzusprechen. Und deswegen sind sie geflüchtet, um erstmal auch über ihre eigenen Gefühle klarer zu werden. Manche sagen auch, sie konnten, ja, sie haben die richtigen Worte nicht gefunden. Mussten sich erst in einem Schutzraum aus Schweigen dessen gewahr werden, was sie fühlen, was sie spüren. Und dann haben sie sich, das ist ja oft bei Kindern und Eltern doch schon so, dass sich die Kinder nicht auf Augenhöhe fühlen mit ihren Eltern und auch das Gefühl haben, sie müssen ihre Eltern respektieren und akzeptieren und sind ein schlechtes Kind, wenn sie sich abwenden.
Mhm. Ist Kontaktabbruch von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern ein legitimes Mittel? Was ist dem vorausgegangen? Rufen Sie an unter 07221 2000 oder schreiben Sie uns an tandem@swr.de. Und wir sind jetzt verbunden mit einer Frau, die ihren Namen nicht nennen will, aber mit uns sprechen will. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag. Sie wollen von Ihrer Geschichte erzählen?
Ja, richtig. Ich bin gerade wirklich ein bisschen schon berührt und aufgewühlt von dem, was Sie gesagt haben. Es trifft fast alles zu, aber dann auch wieder nicht. Bei mir war es so, ich bin alleinerziehend, also durch meine Mutter groß geworden. Und ab meinem 14. Lebensjahr etwa haben wir angefangen zu kämpfen, zu streiten, uns auseinanderzusetzen. Und es waren viel, also es wurde viel in Worte gefasst und viel versucht zu klären. Dieses Wort löst bei mir immer noch Aggressionen aus. Wir müssen das klären. Und irgendwann hatte ich dann die Kraft, mit Hilfe einer Therapeutin eben nicht mehr klären zu wollen, sondern mich mal zu entwickeln und nach mir zu gucken. Da war ich Anfang 30 und meine Mutter hat das nicht verstanden, warum ich den Kontakt abgebrochen habe. Nach 5 Jahren habe ich dann auf Initiative meiner damaligen Beziehung den Kontakt wieder aufgenommen und es war äußerst schwierig, weil wir ja nichts geklärt haben und auch meine Mutter weiterhin nicht bereit war, ihren Part irgendwie anzuschauen. Sie hatte mich extrem, ja, wie sagt man, emotional missbraucht, hat versucht, mein Leben zu ihrem zu machen. Also alles, was ich gemacht habe, wurde von ihr vereinnahmt und das ging natürlich weiter.
Mhm. Sie sind das einzige Kind.
Ja. Mhm. Und dann ging es irgendwann so weit, dass ich richtig schwer krank wurde und sie auch da keinerlei Verständnis hatte, wieder nur ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt standen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihr dann gesagt, ich werde mit ihr keinerlei Kontakt mehr haben, so lange, bis sie eine Therapie macht. Mhm. Da war sie knapp 70. Und fand das natürlich gar nicht schön.
Ja.
hat aber erstaunlicherweise es dann doch getan.
Mhm.
Und
was hat das verändert?
Alles.
Mhm.
Also es kam uns dann zu Hilfe ein Schlaganfall von ihr. Und daraufhin bin ich dann eben zu ihr gefahren und habe dann erfahren, dass sie eine Therapie angefangen hatte, dass sie angefangen hat, Dinge anders zu sehen. Und plötzlich war die Tür auf, dass wir anders miteinander sprechen konnten. Es ist immer noch viel Unverständnis auf ihrer Seite und immer noch viel Angst. Sie hat immer noch, ja, sie will mir nichts, hat immer Angst, was falsch zu machen dann, und dass ich dann wieder den Kontakt abbreche. Aber insgesamt hat sich dadurch, ich sag mal, durch diesen konstruktiven Kontaktabbruch eben mit diesem Auftrag, kann ich inzwischen sagen und sie auch, dass dadurch dann sich was verändert hat.
Mhm.
Aber zusammen wäre es nicht gegangen.
Ja. Eigentlich eine schöne Geschichte, also dass auch in so einer schwierigen, also fast katastrophalen Situation sich etwas wenden kann, wenn beide bereit sind, dran zu arbeiten.
Genau, und dafür musste sie halt auch wirklich an den Tiefpunkt kommen. Also ihre Ausrede, dann die Therapie zu machen, war, du hast mich so schlecht behandelt, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich eine Therapie machen muss. Aber okay, jeder darf das so machen, wie er will und das Ergebnis war gut.
Mhm.
Aber das erste Mal, sie hatten irgendwie gesagt, dass man macht es sich leicht, indem man den Kontakt abbricht. Nein, ganz und gar nicht. Es ist höllisch schwer. Es kommen Geburtstage, es kommt Weihnachten, es kamen von meiner Mutter weiter Briefe, E-Mails, Anrufe. Und da sozusagen stark zu bleiben und zu sagen, ich brauche für mich den Freiraum, Ich brauche einen Raum, in dem ich nicht vereinnahmt werde, in dem ich überhaupt das erste Mal nachdenken kann, wer ich denn bin.
Mhm.
Das ist nicht keine Flucht.
Ja, Frau Solimann, Sie sehen das auch nicht als Flucht.
Naja, ich glaube schon, dass es eine Flucht war. Sie sagen ja, Sie haben ja eine Therapie gemacht und mussten sich erstmal zurückziehen und dann erstmal sortieren und auch über Ihre eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, am Ende ging es ja bei Ihnen um Identität. Und deswegen ist es dann schon wichtig, sich abzugrenzen. Also insofern, glaube ich, ist es eine Flucht von ihrer Mutter weg, um sich seiner selbst gewahr zu werden, auf jeden Fall. Mhm. Aber natürlich funktioniert das nur, und so ist es ja glücklicherweise bei Ihnen auch passiert, wenn die andere Seite diese Entwicklung, die Sie durchgemacht haben, auch durchmacht. Das passiert natürlich bei den wenigsten.
Ja, und es ist natürlich auch, ich habe mich ja auch entwickelt in der Zeit und kann Sie anders sehen und anders auf Sie zugehen. Ich würde wirklich lieber das Wort Abgrenzung in seiner größten Form verwenden, weil ich bin nicht weggegangen, sondern ich habe die Mauer hochgezogen.
Genau, ja. Stonewalling sagt man ja auch im Englischen dazu, genau.
Ja. Mhm. Und ich habe mich nicht weglaufend gefühlt, sondern ich bin endlich stehen geblieben, ich bin nicht mehr um sie rumgetanzt, ich habe nicht mehr versucht, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, sondern ich habe gesagt, so bis hierhin und nicht weiter und eben ja meine Grenze endlich aufgebaut. Und ich meine, die erste Grenze, die man dann aufbaut, die ist dann im Zweifelsfall eben ein bisschen hoch.
Mhm. Ja. Gut, ja. Desto enger und symbiotischer die Beziehung, desto härter ist ja auch das Mittel der Wahl und die Waffe am Ende.
Ist genau. Und je härter die Bedrängnis, desto notwendiger.
Desto mehr Steine braucht die Mauer.
Meine diversen Bitten um Zeit, um Abstand wurden ja alle nicht respektiert, sondern alle niedergerannt. Und dann braucht es halt die endgültige. Ja.
Mhm. Ja. Genau. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
Gerne.
Und Ihre Geschichte. Alles Gute weiterhin.
Ja, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Frau Solimann, Kontaktabbrechern, das kam auch heute in unserer Vormittagssendung vor, fühlen sich oft nicht gut mit der Tatsache, dass sie den Kontakt abgebrochen haben. Also manchen ist das peinlich.
Scham spielt auf beiden Seiten, glaube ich, eine große Rolle. Also die Gründe zu gehen sind oft Scham. Jemand schämt sich für ein bestimmtes Verhalten, will nicht, dass jemand anderes Nahestehendes diese Schwächen, diese wunden Punkte sieht. Vielleicht auch, weil er Angst hat, die werden dann ausgenutzt. So habe ich das oft von Abbrechern gehört. Also brechen Sie lieber den Kontakt ab. Sie schämen sich aber auch dafür, weil Sie, das hatte ich anfangs erwähnt, weil Sie nicht in der Lage sind, Konflikte anders zu lösen als durch Schweigen. Besser wäre es ja, im Gespräch das Problem zu lösen. Reicht übrigens auch nicht nur Worte, das haben wir auch vorhin gehört. Es muss ja auch emotional spürbar sein, dass der andere tatsächlich sagt, ja, das sehe ich ein, du hast recht oder ich höre jetzt deine Bedürfnisse. Das reicht nicht, das nur zu sagen, das muss man auch spüren. Auf der anderen Seite schämen sich auch die Eltern, sagen zu müssen, unsere Töchter, unsere Söhne haben keinen Kontakt mehr zu uns. Das bedeutet ja am Ende, ich bin eine schlechte Mutter oder einem schlechten Vater, weil in unserer Gesellschaft natürlich die Familie einen gewissen Stellenwert hat, zu Recht meiner Meinung nach, und es dann schon peinlich ist, wenn die Kinder keinen Kontakt zu den Eltern haben, für beide Seiten.
Mhm. Aber ich denke, wir alle kennen Menschen, die zumindest zeitweise keinen Kontakt mehr hatten. Also es kommt schon auch oft vor.
Es ist fast schon ein Massenphänomen, würde ich sagen. Und ich glaube, es wird ein Problem sein, das immer häufiger vorkommt, weil ja auch viele Menschen sehr mobil sein müssen aufgrund ihres Berufs und die Kontakte immer schwieriger und aufwendiger werden. Und man muss natürlich sehr viel für Kontakt, für einen engen, innigen und echten Kontakt tun. Und vielen Menschen ist das auch zu anstrengend. Und wenn dann etwas kompliziert wird, dann sagen sie am Ende vielleicht, es ist mir jetzt alles zu anstrengend, ich gehe lieber oder ich breche den Kontakt, das ist einfacher. Und deswegen glaube ich, dass das Problem noch zunehmen wird.
Mhm. Ist Kontaktabbruch von erwachsenen Kindern zu ihren Eltern ein legitimes Mittel? Was ist dem vorausgegangen? Rufen Sie an unter 07221 2000 oder schreiben Sie uns an tandem@swr.de. Und jetzt sind wir verbunden mit Herrn Klaus Dannin aus Karlsbad. Hallo?
Ja, da bin ich. Guten Abend, Frau Krugmann.
Ja,
ich erwarte oder hoffe von Ihnen ganz konkreten Rat. Vielleicht von Ihnen, vielleicht von Ihrer Hamburger Gesprächspartnerin. Mhm. Fakt ist, ich bin 67 Jahre jung, ich habe eine 2 Jahre ältere Schwester und eine 92 Jahre, in diesem Fall sage ich dann doch schon mal, alte Mutter in Berlin. Meine Schwester hat eine, oder ich natürlich auch, nicht die allertollste Kindheit gehabt. Vor 5 Jahren hat meine Schwester jeglichen Kontakt zu ja, unserer Mutter abgebrochen. Und ja, ich stehe jetzt halt vor dem Problem. Meine Mutter war zum letzten Mal im März im Krankenhaus. Ich habe meine Schwester angerufen. Mensch, kannst du nicht mal geschwind vorbeifahren und gucken? Das muss ja auch dann administratorisch mit dem Krankenhaus geregelt werden, mit Versicherungskarte und so weiter und so weiter. Und meine Schwester nur, nee, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Ich möchte sie jetzt nicht aufklären über die Hintergründe dieser ja schwarzen Familiengeschichte, sondern einfach nur einen Tipp bekommen, wie könnte ich denn meine Schwester motivieren und mir damit viel Arbeit abnehmen, wenn sie dann sich einfach mal ins Auto setzt, die 5 Minuten zu Muttern fährt und guckt, was ist denn los.
Mm. So einfach scheint es für Ihre Schwester nicht zu sein,
nein,
wie für Sie
Gott
das
nicht.
Wäre.
Oh.
Ne?
Ja.
Einfach mal 5 Minuten rüberfahren.
Ja, ja, ja.
Also es ist, sie wird ja auch leiden unter der Situation. Aber was meinen Sie, Frau Soliman, was kann Herr Danin tun?
Also ohne die Vorgeschichte zu kennen, finde ich es extrem schwierig. Aber grundsätzlich würde ich Ihrer Schwester schon sagen, ob sie denn mit dieser Funkstille die Beziehung zu ihrer Mutter im Grunde beenden will bis ins Grab. Weil,
das hat sie zu mir explizit
ja, aber mit so etwas zu leben, ja, ja, davon gehe ich auch aus. Ja. So hört sich's ja auch an, deshalb sage ich es ja auch. Also, aber mit so etwas weiterzuleben, ist schon eine Belastung.
Also die Bürde will ich ja meiner Schwester auch nehmen. Und ich weiß auch, meine Mutter leidet darunter, dass nur noch ich da bin. Ne? Sie weiß, ihre Tochter lebt noch, aber ja, die ist halt verschwunden. Weg. Alle.
Ja, also ich würde trotzdem daran appellieren, sich genau zu überlegen, ob man damit weiterleben kann und möchte. Das kann man sich ja vornehmen. Aber wenn es denn soweit ist, fühlt sich das vielleicht auch nochmal anders an.
Ob sich da meine Schwester so gedanklich reinversetzen kann.
Oder eventuell, dass sie doch versuchen, einen Kontakt zwischen den beiden herzustellen. Denn wenn das erste Wort gesprochen ist, dann geht es vielleicht auch weiter. Also ich glaube, es geht erstmal darum, diese Hürde zu nehmen.
Ja, das wäre schon mein Tipp. Gut, danke.
Mhm. Haben Sie auch Ihrer Schwester schon mal vermittelt, wie es für Sie ist, dass die Situation so ist?
Ja, natürlich. Mhm. 700 Kilometer entfernt und alles von hier regeln zu müssen und okay, in diesem Jahr war es selten, aber in den Jahren zuvor bin ich praktisch im 3-Wochen-Rhythmus nach Berlin übers Wochenende gefahren. Damals war ich noch berufstätig, also es war ja viel, viel Stress und
aber Aufwand. Vielleicht geht es nicht nur um Logistik, sondern auch um das Emotionale, vielleicht die emotionale Belastung. Also es belastet ja Sie vielleicht auch emotional.
Ja, klar.
Ja. Mhm. Also wenn man es nicht immer nur von der praktischen Seite begründet, würde es, glaube ich, bei einer Frau besser.
Ja, genau. Vor allen Dingen in so hoch emotionalen Konflikten ist man es auch gut, dann über die Emotionen zu reden, die vielleicht dann auch bei anderen hervorgerufen werden, die jetzt direkt mit diesem Konflikt eigentlich gar nichts zu tun haben, sondern sie sind ja quasi, Kollateral-Schadensopfer. Ne?
Ja,
klingt unheimlich blöd, Tipp. Aber das ist... Aber natürlich haben Sie auch Ihre Gefühle und könnten mit Ihrer Schwester auch auf der Ebene dann vielleicht in Kontakt gehen, auf einer sehr emotionalen.
Ja, ich sagte schon, das ist der zweite gute Tipp. Ich bedanke mich.
Dankeschön, Herr Danin. Okay, alles Gute nach Karlsbad.
Genau,
alles Gute.
Tschüss.
Mhm.
Tschüss.
Frau Soliman, die Verlassenen brauchen und wollen eine Erklärung.
Ja.
Das ist ja auch verständlich.
Ja. Weil alles ohne Erklärung beschäftigt uns ja mehr. Wenn wir etwas nicht wissen und Ideen im Kopf haben, Vorstellungen im Kopf haben, viele Missverständnisse haben ja auch Raum in dieser Funkstille, dann malen wir uns etwas aus. Und das ist oft sowieso meist schlimmer als die Realität. Und vor allen Dingen ist es eben wichtig, dass Dinge für uns plausibel sind. Mhm. Und deswegen ist es so schlecht, wenn nicht gesprochen werden kann.
Mhm. Aber was heißt eigentlich kann? Das verstehe ich in dem Zusammenhang nicht so ganz. Also man kann doch eigentlich sagen, was einen belastet hat. Zum Beispiel in der Kindheit oder in der Jugend oder wann die Verletzung eingetreten ist zu dem
Zeitpunkt. Naja, da spielen ja so viele Emotionen und Geschichten mit, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen. Und dann ist es doch sehr schwierig, offen darüber zu sprechen, was einen belastet und verletzt hat. Das Beispiel in meinem Buch, Anja beispielsweise, die den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen hat. Ihre Mutter ist jetzt auch schwer krank und liegt im Sterben und sie nimmt trotzdem den Kontakt übrigens nicht auf. Sie sagt, sie hat einfach auch ihrer Mutter gegenüber nicht die richtigen Worte gefunden. Sie hat auf ihre Art und Weise immer wieder kleine Funkstillen gemacht, hat den Kontakt abgebrochen, kurzfristig ist als Au-pair-Mädchen in ein fremdes Land gegangen als junge Frau, später ist sie immer seltener nach Hause gefahren, dann ist sie weggezogen und hat diese Funkstille langsam vorbereitet. Das gibt ja auch so kleine Zeichen wie so eine Funkstelle. Wenn man mal zurückschaut, erkennt man diese Zeichen auch. Mhm. Dann sieht man diesen roten Faden, der sich immer weiter entfernenden Menschen. Und diese Tanja sagt, sie konnte es nicht erklären und auch heute bricht sie häufiger, das macht sie immer noch, auch den Kontakt zu ihren besten Freundinnen ab, die ihr sehr, sehr wichtig sind, die für sie ihre Familie sind. Und sie sagt dann, sie kann da nicht reden, weil es in diesem Moment ihr so schlecht geht. Mhm. Und dann schämt sie sich auch und dann möchte sie sich auch nicht so schwach den anderen zeigen. Mhm. Auch der Mutter gegenüber sagt sie, will sie nicht die schwache Tochter sein, also zieht sie sich lieber zurück.
Ja. Und dann kann es eben auch zu spät sein. Ich habe hier eine Mail von Peter Wicke, der schreibt, sobald ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich von meinen Eltern vollständig getrennt. Trotzdem wir in der gleichen Stadt lebten, habe ich meinen Vater nie wieder lebend gesehen. Für mich selbst war es eine unglaubliche Erleichterung, nicht mehr mit der Familie konfrontiert zu sein. Als ich fast bereit war, mit meinem Vater wieder Kontakt zu haben, ist er überraschend gestorben. Das war sehr hart. Heute bin ich mir ganz sicher, dass beide Eltern immer ihr Bestes gegeben haben.
Ja, deswegen sage ich auch immer, man sollte eventuell doch versuchen, den Kontakt wieder aufzunehmen, ehe es zu spät ist. Und eigentlich kann das jeden Tag zu spät für jede Beziehung sein. Denn es kann immer irgendetwas passieren. Und damit muss man dann eben leben. Deswegen auch vorhin der Rat, dass die Schwester doch mit der Mutter noch Kontakt haben sollte. Aber natürlich ist die Funkstille für viele Abbrecher erst einmal eine Befreiung, wie sie mir auch schrieben. Das kann man auch verstehen, wenn die Beziehung vorher so konfliktbeladen war, dass man sich nach jedem Kontakt schlecht fühlte. Mhm. Da muss man sich eben auch erstmal zurückziehen, das verstehe ich. Aber man sollte vielleicht auch immer darüber nachdenken, dass Beziehungen und Konflikte nicht immer wieder korrigierbar sind. Mhm. Da kann viel passieren.
Mhm. Und dass es ja auch für einen selber dann besser ist, wenn man vielleicht nochmal abbiegt von der Schweigenstraße. Wir sind verbunden mit Herrn Bordun. Hallo, Herr Bordun.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, guten Abend.
Ja. Mhm. Ich hatte heute Morgen Ihre Sendung gehört und da ist mir etwas eingefallen aus meiner Jugend. Und ich habe damals den Kontakt mit meiner Mutter abgebrochen, weil sie mich beleidigt hat und weil sie mich auch enttäuscht hat, belogen hat und so weiter. Und wir saßen damals in einem Restaurant und dann habe ich kurz mit ihr gesprochen. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, um was es ging, aber auf jeden Fall hat sie mich beleidigt. Und dann bin ich aufgestanden, wie gegangen. Und dann ist sie weggefahren. Also ich bin hier in Westerwald und meine Eltern wohnten noch in Köln. Und dann sind sie weggefahren und dann habe ich eine Zeit lang nichts von mir hören lassen. Und dann hat sie mich angerufen und hat angefangen zu schimpfen. Ich muss dem voraussagen, ich habe um die Zeit von 1980 habe ich eine Psychotherapie gemacht und habe dadurch erfahren vieles aus meiner Kindheit über meine Eltern und so weiter. Und das hat ihr nicht gepasst. Das hat sie mir irgendwie, sie hat also derjenige, der diese Therapie erfunden hat, dem war sie also sehr übel gesonnen und es hat ihr also überhaupt nicht gepasst, dass ich diese Therapie gemacht habe. Das heißt, das war für mich eine Bestätigung, dass sie wohl nicht wissen wollte, wie sie mich auch in der Kindheit, also ich meine, ich muss jetzt mal sagen, sie hat auch viel für mich getan. Mhm. Aber wenn man beleidigt wird, das ist natürlich eine üble Sache, ja. Und wenn man enttäuscht wird. So, und dann habe ich also nichts von mir hören lassen. Und nach einer Weile hat sie wieder angerufen und fing direkt an zu schimpfen. Es war überhaupt nicht möglich. Ich habe auch meinen Vater ans Telefon rufen lassen. Es war nicht möglich, mit ihr nochmal ein vernünftiges Gespräch anzufangen, weil sie sofort angefangen hat, mich zu schimpfen, ja. Und dann habe ich eigentlich den Kontakt abgebrochen, aber es war dann so, wie sie dann, sie ist dann, ich weiß nicht mehr, jetzt ein Jahr später oder was, ist sie gestorben. Und da hat mich mein Vater benachrichtigt und dann bin ich nach Köln gefahren und da lag sie in der Leichenhalle auf dem gleichen Bett da. Und dann habe ich einen Blumenstrauß gekauft und habe den hier auf die Hände, auf den Bauch gelegt. Und dann habe ich noch ein Foto von ihr gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich später auch noch, sie hat sich verbrennen lassen. Und dann habe ich auch noch die Urne fotografiert.
Mhm.
Also ich habe meiner Mutter eigentlich verziehen. Entschuldigung. Ich habe meiner Mutter verziehen, aber sie konnte mir nicht verzeihen, dass ich sie demaskiert habe.
Mhm. Aber man kann sich auch ohne Worte verzeihen. Sie konnten
genau.
Das.
Mhm. Ja, aber sie war nicht dazu in der Lage.
Mhm.
Ja.
Ja, vielen Dank, Herr Baudun,
ja.
Für Ihren Anruf.
Ja.
Alles Gute.
Gern geschehen.
Weiterhin.
Ja, danke schön.
Tschüss. Frau Solimann,
ja,
Sie sind noch da. Wir sind beeindruckt von dieser Geschichte, gell?
Ja, er hat auch was Wichtiges gesagt. Also sie konnte es nicht ertragen, dass er im Grunde ihr die Maske heruntergerissen hat. Und darum geht es auch häufig in der Funkstille, um Masken und dass sich jemand dahinter verstecken will und muss, um nicht erkannt zu werden. Und bei der Funkstille fliehen auch viele, bevor diese Maske heruntergenommen werden muss. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unwesentlich, was er da erzählt hat.
Mhm.
Das ist genau der Punkt. Hinter dieser Maske verbergen sich ja Menschen, die hochgradig empfindlich sind, und wir kennen das alle, wir verhalten uns nicht überall gleich, und das spielt auch häufig eine Rolle bei der Funkstille, diese Masken, die getragen werden.
Herr Baudun hat ja auch erzählt, dass Sie, dass da durchaus auch der Versuch stattgefunden hat, Kontakt wieder aufzunehmen, aber auch da war der Kontaktabbruch letztlich dann doch irreparabel. Ist das häufig so, dass sich nichts mehr retten lässt? Dass das alte Problem wieder hochkocht?
Ja, wenn sich nichts entwickelt hat. Eben im anderen Fall war es ja so, dass die Mutter die Therapie gemacht hat und sich auch damit beschäftigt hat. Aber wenn die Eltern doch auf dem Punkt stehen bleiben, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, dann ist es schwierig, sich anzunähern. Und der andere hat ja diese Entwicklung dann gemacht.
Mhm.
Ich finde auch, dass eine Therapie sehr wohl auch Sinn macht. In der Funkstille schweben ja sehr, sehr viele Probleme mit. Es geht ja nicht nur um den Kontaktabbruch. Es geht um Familiengeheimnisse. Es geht vielleicht um Persönlichkeitsstörungen. Es geht um sehr, sehr viele Dinge, Suizidgedanken. Familiengeschichte, Triggerpunkte, Jahrestageffekte, da spielt sehr, sehr viel mit rein.
Mhm.
Süchte. Und wenn das nicht aufgearbeitet wird, dann wird dieses Problem eventuell sich auch immer wieder in den Familien wiederholen.
Mhm.
Das war sowieso sehr häufig der Fall, dass in den Familien, wo ein Kontaktabbruch stattfand, immer wieder Kontaktabbrüche stattfanden.
Mhm.
Also dass das Verhalten sozusagen vererbt wurde, weil kein anderes Konfliktlösungsmittel gefunden wurde.
Mhm.
Wenn in einer Familie der Kontakt abgebrochen wird, dann weiß ich ja nicht, wie löse ich sonst den Konflikt, außer über Schweigen.
Ja, aha. Also eine Generation lernt von der anderen vorhergehenden genau dieses schädliche Mittel in Konflikten. Was sind denn eigentlich typische Gründe für Kontaktabbruch? Also jetzt war öfter mal von Beleidigen, zu nahe kommen, vielleicht auch übergriffiges Verhalten die Rede. Sind das schwerwiegende Gründe wie Gewalt oder sexueller Missbrauch oder einfach nicht eine Grenze halten können auch.
Grenzüberschreitungen, ja, Grenzüberschreitungen spielen bestimmt eine Rolle. Missbrauch und solche Dinge habe ich jetzt weggelassen, weil da weiß man dann meistens ja, außer wenn es so stark verdrängt wurde, dass man sich vermeintlich nicht erinnert, warum der Kontakt abgebrochen wurde. Die eine Seite, sie wissen es. Mir geht es ja ein bisschen eher darum, um diese Konflikte, die nicht angesprochen worden sind, die geschwelt haben und Dinge, die nicht ausgesprochen wurden. Also ich glaube, Verletzungen spielen die Hauptrolle bei einem Kontaktabbruch. So empfundene Verletzungen, das hatte ich am Anfang erklärt. Aber auch Symbiose, sich befreien aus einer zu engen Beziehung, dann weiß man sich ja kaum anders zu helfen, als das stärkste Mittel zu wählen, und das kann ja nur der Kontaktabbruch sein oder eben sogar noch mal konsequenter der Suizid.
Mhm. Ich möchte Frau Glöckner noch mit ins Gespräch holen. Frau Glöckner, hallo.
Ja, guten Tag, hier ist die Frau Glöckner in Heidelberg.
Ja, genau, Sie sind Psychotherapeutin und arbeiten mit diesem Thema.
Ich arbeite psychotherapeutisch, bin nicht Psychologin, ich bin Psychotherapeutin HPG und arbeite auch spezialisiert in diesem Bereich seit vielen Jahren und habe da viele Gedanken dazu und Haltung, Einstellungen. Und wenn ich darf, würde ich die gerne äußern.
Also ja, vielleicht ein, zwei.
Ein, zwei, ja.
Sie dürfen klar. Gerne.
Ja,
ne?
Natürlich. Das ist ein
viel
Thema,
ist immer schwierig.
Dem, aber natürlich, zu dem viel zu sagen ist, ich würde gerne ein, zwei Gedanken mit reingeben. Erstens,
ja.
Ich finde den Diskussionsverlauf, zum Teil habe ich ihn mitbekommen eben, wunderbar, auch in den Aspekten, die jetzt gerade noch genannt wurden, Kontakt auf, Abbruch, einfach zum Zwecke des Selbst. Erhalt, ich nenne es Selbstbehalt, sich befreien, Verletzungen als Thema hintendran. Was ich gerne sagen möchte, ist, dass ich jeden Menschen verstehen könnte, der abbricht, weil er sich nicht gesehen, verstanden oder akzeptiert fühlte. Und ich glaube, dass am Ende der Kontaktabbruch kein Lösungsmittel ist, weil ich glaube, dass der Mensch im Rahmen seines werdenden Reifungsprozesses doch, ich sag jetzt mal, aufgefordert sein darf oder vielleicht sogar sollte, Frieden zu machen mit den Bedingungen seiner Vergangenheit. Also vielleicht auch zu sehen, dass Eltern nicht immer fähig sind, schlichtweg nicht fähig, sich konfrontieren zu lassen, weil sie selber seelisch so labil sind, dass sie das Zugeben möglicher Fehler schon gar nicht verkraften würden. Ich finde es in bestimmten Fällen ein Mittel, den Abbruch zu tätigen. Aber am Ende, wenn ich jetzt mal optimal drauf schaue, dann ist es das Beste, Eltern zu kontaktieren, zu versuchen, das Gespräch aufzunehmen, ohne fordernd oder unangemessen ansprüchlich zu sein. Und am Ende sich mit den Bedingungen der Vergangenheit doch zu versöhnen und zu sagen, so war das, ich mache das zur Grundlage meines Bodens, sag ich jetzt mal, und erlaube mir Wachstum darauf, egal wie es war, ich akzeptiere meine Vergangenheit. Und den vielleicht vorhandenen Restbestandteil von Liebe für die Eltern zu aktivieren und verzeihlich umzugehen, wenn ich das mal so sagen darf.
Mhm. Das heißt aber auch schon, dass man ein ganzes Stück versöhnt ist an dem Punkt, zu sagen, mir ist jetzt der Kontakt und der Friede wichtiger und all das, was mich wütend und auch im Grunde hilflos meinen Eltern gegenüber gemacht hat, das werde ich jetzt hinten anstellen, oder?
Am Ende hieße es das. Man muss natürlich einen gewissen Entwicklungsprozess gemacht haben, um sich überhaupt versöhnen zu wollen. Aber ich denke, dass der Haken oft ist, dass wir wollen, dass Eltern sehen, dass sie Fehler gemacht haben, dass wir nachgeholt wissen wollen, was uns gefehlt hat, wenigstens in irgendeiner Dimension. Und das Anliegen selbst ist ja auch vollkommen berechtigt. Zugleich glaube ich eben nur, dass wir auch sehen müssen, dass auch Eltern ihre Geschichte haben und mag es auch bei uns was immer Schlimmes gewesen sein, zu sagen, ich kann diese Vergangenheit nicht mehr verändern, aber ja, ich werde versuchen, in Kontakt zu gehen, es anzusprechen, ohne anklagend zu sein. Und ich habe oft erfahren, dass wenn Leute darauf verzichten, fordern und anklagend zu sein, Eltern auch bereit sind, Zugeständnisse zu machen und dass das einen sehr schönen Prozess geben kann und auch einen sehr friedvollen, vielleicht ist nicht alles geregelt, aber dass wieder eine Straße, ein Weg entsteht des Aufeinanderzugehens, auch wenn nicht alles endgültig geklärt oder Bedürfnisse befriedigt werden können auf Seiten der Eltern und vor allen Dingen eben der Kinder.
Mhm.
Ja, also man muss diese Versöhnung wollen und sonst kann sie nicht geschehen. Nur der Abbruch lässt Leere und Unverbundenheit zu der eigenen Vergangenheit entstehen, wie ich glaube. Und das schadet meiner Meinung nach der Seele des Menschen, der mühseligst versucht, den Abbruch als Mittel des Selbstschutzes aufrechtzuerhalten.
Mhm. Vielen Dank, Frau Glöckner.
Gerne geschehen.
Frau Solimann, sind Sie einverstanden?
Bin ich sehr mit einverstanden. Das ist auch das im Grunde, was wir ja gesagt haben. Und ich glaube auch, dass es für beide Seiten übrigens belastend ist. Also weil durch diese Funkstille der Kontakt ja so ist, dass beide in belastender Weise miteinander verbunden bleiben. Es ist ja kein echter Abschluss. Es ist ja eher das Drücken einer Pausentaste.
Ja.
Und das ist für beide Seiten sicherlich nicht gut. Und ich glaube auch, dass es passiert ist aus Überforderung. Und deshalb wären Forderungen mit Sicherheit das schlechteste Mittel der Wahl.
Ich möchte gerne noch eine Mail vorlesen, die ein Hörer geschrieben hat. Er hat auch unsere Sendung heute Morgen gehört und er hat ein schwieriges Verhältnis zu seinen Eltern gehabt. Er heißt Matthias und er wollte den Kontakt abbrechen. Dazu kam es dann aber nicht, weil sich seine Eltern angemeldet haben anlässlich seines Examens, das er gemacht hat. Und er hat sie dann zum Kaffee eingeladen. Und jetzt lese ich mal vor. Als sie kamen, benahm ich mich so, wie wenn sie Fremde wären. Ich siezte sie und benahm mich sehr förmlich. Ich bot ihnen Kaffee und Kuchen an und setzte mich dann dazu. Das Gespräch fing ich mit folgenden Worten an. Es freut mich, dass sie sich für mein Leben interessieren und meine Geschichte kennenlernen möchte. Und nun erzählte ich mein Leben aus meiner Sicht. Ich sprach also von meinen Eltern und von zu Hause, wie wenn meine mir gegenüber sitzenden Eltern fremde Personen seien und nichts von mir wüssten. Es gab viele Tränen auf beiden Seiten, aber auch einiges zu lachen. Und das Ganze ging dann 2 Stunden. Und dann haben zu seiner Überraschung die Eltern das Spiel mitgespielt und auch so von ihrem Leben erzählt. Und jetzt herrscht Respekt und Wohlwollen und sogar Liebe in dieser Sohn- und Elternbeziehung. Ich hätte nie gedacht, dass diese Mittel so eine positive Wirkung haben. Also die Distanzierung aus der Geschichte oder die Eltern genauso als Fremde ansprechen, wie er sie auch empfunden hat, dadurch, dass er lange im Heim war. Frau Solimann,
ja?
Können Sie sich sowas vorstellen?
Ich glaube, dass der Trick, wenn man das so sagen möchte, bei diesem Rollenspiel ist, dass die Sichtweisen und die Wahrnehmungen miteinander abgeglichen worden sind. Mhm. Also es baut sich ja wirklich viel auf in Zeiten, in denen man sich nicht gehört sieht, nicht gefühlt. Und er war denen sehr fern, seinen Eltern, und hat eben sein Bild von ihnen gehabt, was vielleicht gar nicht seinen Eltern entsprach. Umgekehrt aber eben genauso. Hier wurden 2 Bilder, 2 Wahrnehmungen abgeglichen. Was kann man auch anderes machen? Wer hätte das auch machen sollen, außer Eltern und Sohn? Weil es gibt ja keine objektive Instanz, die sagen kann, die Beziehung zwischen euch ist so oder so.
Mhm.
Es geht nur um diese beiden Wahrnehmungen, und ich glaube, dass dann so ein Rollenspiel funktionieren kann. Mhm. Und wenn man auch dann nicht sagt, du bist Opfer, du bist Täter, und diese Schuldzuweisung weglässt. Und dadurch, dass sie dieses Spiel mitgespielt haben, haben sie ihm ja auch schon gezeigt, wir lassen uns auf dich ein.
Mhm.
Wir pfropfen dir nicht unsere Wahrnehmung auf. Ich glaube nicht, dass das immer funktioniert, aber es war den Versuch offensichtlich wert.
Mhm. Ja, tolle Geschichte. Ist denn die Therapie eigentlich die einzige Möglichkeit, aus solchen Konflikten rauszukommen? Also zum Beispiel auch aus so starken Opfergefühlen, und gegen die ich mich nur wehren kann oder denen ich nur Herr werden kann, indem ich dann ins Schweigen gehe und mit dem Schweigen vielleicht auch bestrafe, Macht ausübe.
Also
den Verlassenen gegenüber?
Ich glaube schon, dass man bei solchen extremen Konflikten nur rauskommt, indem man reingeht. Also man muss einfach erkennen, worum es hier wirklich geht, welche Verletzungen eine Rolle spielen, welche Familiengeschichte, warum man reagiert, wie man reagiert, muss man für sich selber herausbekommen. Und dann kann man auch mit den Eltern sprechen oder umgekehrt die Eltern mit dem Kind sprechen, wenn man sich seiner selbst sicher ist. Deswegen ist es schon sehr sinnvoll, eine Therapie zu machen, wenn es denn quält.
Mhm. Muss man auch die Situation der Eltern, deren Kindheit, deren Familiengeschichte kennen?
Unbedingt. Das war auch wichtig, was die Psychotherapeutin eben sagte. Die Eltern reagieren ja auch nur so, wie sie es können, wie sie es erlebt haben. Und wenn das Kriegskinder sind, dann sind die meistens auch gewöhnt, dass ihre Bedürfnisse nicht wahrgenommen wurden, weil es ging ums Überleben. Und dann hieß es eben, sei froh, dass du lebst. Und da ging es nicht um Gefühle. Und wenn Eltern so aufgewachsen sind, was sollen sie weitergeben? Also wenn sie das nicht kennen, anders behandelt zu werden, dann können sie ihre Kinder auch nicht anders behandeln.
Mhm.
Und deswegen denke ich auch, dass man da ein bisschen nachsichtig vielleicht sein muss und darüber nachdenken muss, ob sie denn es bewusst machen, um das Kind zu traurig zu machen, es zu schädigen, es zu verletzen, oder ob sie eigentlich nicht anders können.
Ja. Es ist wahrscheinlich in den allermeisten Fällen so, dass sie einfach nicht anders können und es gar nicht darum geht, den Kindern wirklich zu schaden oder bewusst zu schaden.
Ja, denke ich schon. Also so sind auch die Erzählungen und die Zuschriften, die ich bekommen habe.
Mhm. Vielen Dank, Frau Solimann, nach Hamburg, dass Sie für uns zur Verfügung standen für dieses Gespräch. Wir haben noch sehr viele Hörer in der Leitung, aber leider keine Zeit mehr. Ich danke Ihnen allen, dass Sie angerufen haben und mitgemacht haben bei diesem sehr schwierigen Thema. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Malwitz, für die Technik war Jean Hund verantwortlich und ihm am Mikrofon war Elinor Krogmann. Nach den Nachrichten hören Sie in SWR 2 Alte Musik. den großen Blockflötisten Franz Brücken, der im Sommer verstorben ist, kurz vor seinem 80. Geburtstag. Morgen Vormittag begleitet SWR 2 Tandem einen Alphabetisierungskurs für Erwachsene in Koblenz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.